ARD Sounds.
Runtergetaucht auf 15 Meter etwa. Da kann man dann schweben. Und da kamen tatsächlich dann 5 Tiere an, die sich um mich herum begeben haben. Ich war dann in der Mitte in so einem Kreis von Delfinen, die haben mich wirklich begutachtet. Und ich habe mich dann so umgedreht. Es war erstmal auch ein bisschen mulmig. Aber letzten Endes dann einfach einer der schönsten Momente meines Lebens.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Wir atmen heute tief durch auf der blauen Couch, werden sehr viel lernen über Stressregulation, über besseren Schlaf. Da stelle ich persönlich meine Lauscherchen ganz besonders auf. Der Apnoe-Taucher-Coach und Speaker Tom Sitas ist heute zu Gast. Ich freue mich sehr. Hallo.
Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich habe es natürlich gemacht. Ne? Ich habe, bevor Sie jetzt heute gekommen sind, auch mal geübt, wie lange ich dann so die Luft anhalten kann. Wie lange schafft es denn so der ungeübte Durchschnittsmensch? Was schätzen Sie?
Um die Minute. Ne? Aber ich habe schon gehört, Sie machen ja auch Yoga. Das ja. heißt, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sogar noch einen Tick weiter ging.
Nein, leider nicht. Okay. Ich habe es 55 Sekunden geschafft.
Ja, aber nah dran. Ja.
Immerhin. Ne? Mhm. Oh Mann, oh Mann. Ihr Wettkampfrekord, der liegt bei über 10 Minuten. Mhm. 24 haben Sie sogar geschafft, als Sie vorher Sauerstoff eingeatmet haben. Können Sie das heute auch noch?
Ja, das mit dem Luftanhalten verlernt man gar nicht so richtig. Ah. Um wirklich an diese Spitzen ranzukommen, müsste ich dann auch noch mal trainieren. Mhm. Aber genau, so weit weg werde ich nicht landen.
Wow. Was geht Ihnen denn eigentlich durch den Kopf, wenn Sie so lange die Luft anhalten? Also man kriegt ja irgendwann diesen Atemreflex, dass man sich denkt, jetzt sterbe ich gleich, wenn ich nicht Luft hole. Was passiert da im Gehirn?
Im Prinzip genieße ich es erstmal. Die erste Zeit hat man ja noch keinen Atemreflex. Da ist man unter Wasser und da ist es ähnlich wie beim Einschlafen. Da entspanne ich mich einfach und dann irgendwann setzt das schon ein. Ne? Da wird es unangenehm. Man kennt das ja. Ne? Sie haben es vorhin auch erlebt, wenn man die Luft anhält. Irgendwann kommt dieser Reiz. Das wird unangenehm und da wird es natürlich auch mental. Da geht es dann darum, unter diesen Bedingungen entspannt zu bleiben und nicht da so tief einzutauchen in dieses Gefühl und damit das Herz noch schneller schlagen zu lassen, sondern man bleibt in der Entspannung, man bleibt achtsam. Ja, man denkt auch nicht drüber nach, das geht gleich noch weiter und wie lange geht das jetzt hier und ja, löst dadurch noch mehr Stress aus, sondern da muss man schon auch konzentriert sein, aber präsent.
Und man übt sich da ja auch ran, ne? Also das ist ja ein jahrelanges Training, bis man es dann wirklich mal so lange aushält, ohne Luft zu leben, ohne Sauerstoff zu leben.
Ja, definitiv. Mhm. Also ich habe es viele Jahre gemacht. Ich meine, im Prinzip startet jeder ja irgendwo. Ich habe auch bei 2 Minuten dann angefangen und hatte schon ein Talent. Mhm. Aber dann so weit zu kommen, das hat noch ein paar andere Dinge erfordert. Unter anderem auch Erforschung von Atemtechniken und Meditationsformen. Mhm. Und so bin ich dann irgendwann dahin gekommen. Und gerade ja, dieses Umgehen auch mit diesem Reiz, das braucht Übung. Ne? Der, ja. Jeder, der irgendwie anfängt, der das mal spürt, der denkt ja auch gleich, der Sauerstoff ist alle. Es ist ja ein Urinstinkt, dann gleich auftauchen zu wollen. Und dann lernt man schon auch recht schnell, da ist noch ganz schön was da im Körper. Das heißt, wenn man sich so einen Oximeter mal an den Finger anstöpselt, dann sieht man ja die Sauerstoffsättigung und das dauert eine Weile, bis die runtergeht. Dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, das wird schon vorher ausgelöst.
Und Sie haben da auch eine Uhr mit natürlich und gucken selber auch auf die Zeit?
Ja, die lasse ich mir ansagen tatsächlich. Ah, okay. Und ich muss dazu sagen, in den letzten Versuchen sogar gar nicht mehr. Also das ist für mich inzwischen eine Ablenkung geworden. Am Anfang war es so, dass das dann auch beruhigt hat irgendwann, ne? Wenn man da ganz lange unter Wasser ist. Das ist ja schon auch einsam, ne? Wenn das dann unangenehm wird. Dann hört man ja schon 7 Minuten um und das war auch beruhigend. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, ich bin noch entspannter und noch gelassener, wenn ich mich wirklich auf meinen Körper konzentriere und darauf immer wieder loszulassen und mich zu entspannen und nicht an dieses Ergebnis zu denken.
Gibt es denn in Ihrem Leben überhaupt noch Situationen, wo Sie so ein richtiges Stressbeutelchen sind? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man in dieser Situation tief im Meer unten sowas aushält, loslässt, diesen ganzen Stress loslassen kann, den man da hat, den hat man ja irgendwo schon in sich, ne? Gibt es in Ihrem Leben eigentlich noch Dinge, wo Sie sagen, nee, also aber dann, wenn ich dann im Supermarkt an der Kasse stehe, da brennt mir schon mal die Hutschnur durch.
Ja, also ganz resistent bin ich auch nicht. Das ist aber nicht der Supermarkt und auch nicht die Autobahn oder der Straßenverkehr. Das ist schon morgens, wenn ich mit den Kindern verhandle, die ja irgendwie kein großes Zeitgefühl haben dafür, dass wir dann in 5 Minuten aus dem Haus wollen. Da komme ich schon mal an meine Grenzen und ich kann auch ziemlich gut schildern, woran das liegt. sieht, es ist ja so, dass Kinder ja kein angeborenes Zeitgefühl haben. Und wenn sie die Uhr nicht lesen können, dann wissen sie ja erst, dass es wirklich dringend ist, wenn sie das im Gesicht ablesen der Eltern. Ja, das heißt, egal wie gelassen ich bin, in dem Moment, wo ich dann merke, das wird nichts mehr zeitlich, werde ich dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen gestresst sein. Und genau, erst wenn ich so aussehe, bewegen sich die Kinder auch aus dem Haus.
Ja. Was sind denn so die größten Atemfehler, die wir machen im Alltag?
Zu flach und zu oft zu atmen. Kann man ganz generell sagen, wenn es um eine gesunde Atmung geht. Auch durch den Mund zu atmen ist nicht die beste Form. Genau, aber diese Stressatmung, ja, wenn wir viel leisten wollen und dann gerade am Schreibtisch sitzen, häufig in einer unguten Haltung, das heißt, der Oberkörper ist nach vorne gebeugt, dann atmen wir nicht tief genug.
In den Bauch.
Ja, genau, das heißt, wir vernachlässigen gerade das untere Drittel der Lunge. Und dazu ist es ja so, dass wenn wir unter Stress geraten, dass wir dann flach atmen. Und durch dieses Nichtbelüften des unteren Teils kollabieren tatsächlich so die einzelnen Lungenbläschen, die Alveolen, und sind dann nicht mehr Teil des Gasaustausches. Das heißt, wir versorgen uns nicht optimal mit Sauerstoff und dadurch ist auch die Energiegewinnung nicht optimal. Zusätzlich dazu ist die Haltung natürlich ungut, dann spannen wir uns an unter der Stressreaktion, das verursacht Kopfschmerzen und so weiter. Also das ist so dieses Typische unter Stress, unter Zeitdruck, dass wir flach und viel atmen, anstatt langsam und tief.
Sie haben ja ein sehr spannendes Buch geschrieben. Deine Atmung ändert alles, wie du durch gezielte Atemtechniken deine Resilienz und deine Leistungsfähigkeit steigerst. Vielleicht schon mal als kleines Appetithäppchen ein kleiner Atemtipp für uns. Situation kennen wir alle. Stressig im Auto, man muss dringend wohin, man weiß, es wird nicht klappen, weil ein Stau vor der Nase hängt und man ist total gestresst. Wie kriege ich mich da ruhig?
Genau, es gibt da mehrere Ebenen. Wenn wir bei der Atmung bleiben, ist das Effektivste tatsächlich diese Lungenbläschen, von denen ich gerade gesprochen habe, einmal wieder zu erweitern. Das heißt, einen ganz tiefen Atemzug zu nehmen, so viel, wie man wirklich reinbekommt. Und dadurch erreichen wir es eben, diese Lungenbläschen zu öffnen und praktizieren damit die schnellste physiologisch belegte Methode, um Stress abzubauen. Es wurde gerade in Studien belegt in Stanford. Und damit sind wir schon mal ein ganz, ganz großes Stück entspannter. Und dann kann man natürlich noch andere Dinge tun. Ne? Man kann in seinen präfrontalen Kortex, also ins Bewusstsein gehen, einen Satz formulieren, der das Gehirn davon abhält, ins Stammhirn sich zu verlagern und nur noch nach Instinkten und Impulsen zu handeln, sondern klar im Bewusstsein zu bleiben.
Was wäre das für ein Satz zum Beispiel?
Das wäre zum Beispiel ein Satz wie, ich weiß, es ist gerade viel, aber ich bemühe mich, ruhig zu sein. Allein diese Formulierung, wie gesagt, im Bewusstsein, im präfrontalen Kortex, hilft schon mal ein bisschen die Kontrolle und die Gestaltung zu behalten.
Das ist lustig, ich habe jetzt einen Satz gedacht, den ich mir sage, später kaufe ich mir einen Bienenstich.
Ja, auch das, ne? Also,
ich dachte, so positive Aussichten schaffen. Würde wahrscheinlich auch funktionieren, oder?
Ja, in so einer Stresssituation. Genau. Ja. Ist ja auch ein positiver Gedanke dazu und das wäre nochmal eine weitere Ebene. Ne? Ja. Diese positiven Emotionen, die machen ja auch etwas mit uns. Die lassen uns schneller von Stress regenerieren, als wenn wir jetzt angespannt oder verärgert sind.
Ja.
Ne? Das heißt, wenn man sich einen positiven Gedanken wie den Bienenstich jetzt vor Augen führt, dann ist das auch nochmal eine Komponente dazu.
Also lange ausatmen und Bienenstich.
Genau.
Lieber sieht das, wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Hier wäre Ihrer und den dürfen Sie selber vorlesen. Brauchen Sie eine Brille?
Nee, das passt.
Super.
Vielen lieben Dank. Also, ich heiße Tom Sieters und ich habe einen langen Atem. Als Freitaucher habe ich für Wettbewerbe und Rekordversuche die halbe Welt bereist. Einige der schönsten Begegnungen hatte ich dabei weit unter der Wasseroberfläche. Das Leben im Meer hat mich schon fasziniert, bevor ich schwimmen konnte. Geprägt haben mich die Ferien in Griechenland, die Wettkämpfe mit meinem ehrgeizigen Bruder und die Erkenntnis, dass man mit guter Laune wesentlich mehr erreicht als im Kampfmodus. Die Kraft der Gedanken kann unheimlich viel bewirken und mit der richtigen Atemtechnik trifft man die besseren Entscheidungen. Das bringe ich jetzt Managern bei und anderen Leuten, die Leistungen bringen wollen. Der wichtigste Rat geht aber an meine Kinder. Immer auf das Herz hören. Sehr schön.
Ja. Sie haben ja schon als Kleinkind in Griechenland die Flossen angehabt, ne? Mhm. Wie erinnern Sie sich denn an diese ersten Begegnungen mit der Unterwasserwelt?
Ja, ganz toll. Das war für mich immer ein Riesenabenteuer. Also wir sind damals schon mit 3 Jahren, zum ersten Mal war ich in Griechenland und habe damals diese ganz schweren orangen Flossen angezogen. Ja. Eine große Tauchmaske, die mein halbes Gesicht bedeckt hatte damals. Und da bin ich dann vorm Schwimmen wirklich aufs Meer hinaus und hatte dann auch manchmal das Glück, einen Fisch zu sehen oder auch einfach nur so ein paar Felsen oder die Rippchen auf dem Sand. Und das war einfach für mich immer ein Riesenerlebnis, ein tolles Abenteuer. Und ich wollte immer mehr erforschen und tiefer noch ins Meer hinein. Und diese Leidenschaft, ja, die trage ich auch noch heute in mir.
Ne? Wow, wie früh das losging. Das heißt, Sie hatten auch kein Pumuckl an der Wand im Kinderzimmer, sondern ein Buckelwalposter, oder?
Das ist interessant. Nein, also als Kind, die ersten Poster waren dann irgendwann im Teenager-Alter, das waren dann eher Musikbands. Aber in der Bravo gab es auch nicht so viele Unterwasserbilder. Das war damals einfach noch nicht so mein Zugang. Es war auch so, dass meine Umgebung, meine Familie, da gab es keine Taucher. Das war eher so eine Sache, die ich in mir trug. Und deswegen war es nicht ganz so leicht, dann sich sowas aufzuhören.
Aber Dokus wahrscheinlich geguckt, oder?
Sobald ich da was gesehen habe, das war ja auch nicht unbedingt überall präsent, ne? Bin ich da mit großen Augen, habe ich dann gestanden und mir das angeschaut und bin tief da reingegangen in diese Bilder und habe einfach immer den Wunsch verspürt, irgendwann mal selber da unten zu sein und die bunten Fische und Korallen sehen zu dürfen.
Ihre Familie war keine Taucherfamilie, aber eine ehrgeizige, oder? Sportliche Familie.
Ja, genau, sportlich und ehrgeizig trifft es ganz gut, aber auch der Wassersport war nicht fern. Wir haben viele Segler in der Familie gehabt, mein Vater hat uns auch mit zum Segeln genommen.
Und Sie haben auch einen großen Bruder und ich könnte mir vorstellen, das sorgt auch für eine gewisse Rivalität, oder, im Aufwachsen?
Absolut, wobei man sagen muss, er war 2 Jahre älter und eine absolute Sportskanone.
Oh, wie gemein.
Es war schwierig, weil er ist schon früh zum HSV geholt worden beim Fußball. Er ist da Kapitän gewesen und ein absoluter Leistungsträger und wie gesagt 2 Jahre älter. Und da habe ich einfach so gut wie jeden Wettkampf verloren und ihn aber immer bewundert, weil er wirklich in jeder Situation cool geblieben ist und da auch Spitzenleistungen bringen konnte. Und das ist für mich dann auch so eine Faszination geworden. Ne? Wie macht er das? Ich habe es dann auch versucht umzusetzen, war für mich etwas schwieriger, weil die Situationen auch irgendwie ein bisschen anders waren. Er war halt einfach auch ein Stück weit besser. Aber ich habe mir viel abgeschaut und habe mein Leben lang immer wieder mit Interesse hingeblickt, wie schaffe ich das in so extremen Drucksituationen ruhig zu bleiben, mentale Stärke zu zeigen, ja, damit einfach umzugehen. Ja. Bei mir war es dann später Wettkampfdruck, finanzieller Druck, Erwartungsdruck und so weiter. Und da geht es ja in meinem Sport darum, maximal entspannt zu bleiben, um den Sauerstoffverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren, um dann lange die Luft anzuhalten. Also es ist dann letzten Endes ja meine Kernkompetenz geworden, mit solchen Situationen umzugehen.
Also Ihr Bruder hat sich schon sehr geprägt, kann man sagen, dann,
absolut,
oder? Was das angeht.
Ja, ich wollte ihn unbedingt irgendwann mal schlagen und das hat ein bisschen gedauert, das hat dann auch irgendwann mal geklappt und später dann mehr, aber als Kind war es schon schwierig.
Und wie ist Ihr Verhältnis heute?
Sehr gut. Also wir sind
jetzt kein Wettbewerb mehr.
Naja, ich würde sagen, so ganz raus kriegt man das nicht. Ja, das gibt's immer mal wieder, aber wir sind dann irgendwann auch so ein bisschen gelassener geworden und nehmen es auch nicht so ernst.
Ihren ersten Tauchkurs haben Sie dann mit 20 Jahren erst gemacht, dann doch relativ spät, dafür, dass die Leidenschaft schon mit 3 Jahren erblüht ist. Ne? Wo haben Sie den gemacht?
Das war auf Jamaika und es hat so lange gedauert, weil ich im Prinzip niemanden hatte in meiner Umgebung, der das praktiziert hat. Und als Kind kannst du auch nicht sagen, so, ich möchte jetzt gerne mit euch in den Tauchurlaub nach Jamaika und das mal lernen. Das war auch nicht so ganz leicht damals. Ne? Das ist ja auch ein großer Aufwand, auch finanziell. Und deswegen ist es so ein bisschen eingeschlafen. Ich habe dann Fußball gespielt, hatte aber immer diesen Wunsch und habe die Sommerferien genossen am Meer. Aber dann hatte ich halt zum ersten Mal mein eigenes Geld.
Sie haben selber zusammengespart und sind dann nach Jamaika und haben da ganz normal Tauchen mit Sauerstoffflasche erstmal gemacht.
Genau, erstmal wollte ich einfach nur die Unterwasserwelt erkunden, habe dann den Tauchkurs gemacht und konnte entdecken, wie leicht es doch ist, diesen Druckausgleich herzustellen, den die meisten kennen, die mal im Schwimmbad runtergetaucht sind auf 3-4 Meter. Das ist ja schon schmerzhaft. Und da durfte ich dann lernen, wie leicht es doch geht, ohne Schmerzen zu tauchen und bin dann im Tauchkurs auf 18 Meter getaucht.
Wow.
Aber das war ja mit Flasche. Und die konnte ich ja nicht jederzeit dann rausholen. Da musste ich mich ja irgendwie nach der Tauchschule richten. Und so bin ich dann nach dem Tauchkurs nochmal einfach nur mit der Maske ins Wasser und habe es dann eben ohne probiert und war komplett fasziniert, dass ich mich jetzt in einem neuen Lebensraum komplett frei bewegen konnte. Mhm. Bin dann auf 15 Meter Wassertiefe runter und habe mich da hingesetzt und einfach mal diese Welt genossen. Und das hat sich richtig toll angefühlt, habe dann noch eine Begegnung gehabt mit einem Rochen, wunderschönes Wesen, wie ich finde. Der pflügte so durch den Sand, wirbelte den Sand auf und suchte nach Nahrung und ich habe dann so ein bisschen mitgeholfen, der hat sich überhaupt nicht stören lassen. Und ja, es war ein fantastisches Erlebnis und hat dann auch letzten Endes dazu geführt, dass ich immer länger dort unten bleiben wollte. Und bin dann direkt danach ins Schwimmbecken und habe versucht, lange die Luft anzuhalten. Mhm.
Die kommen dann auch eher angeschwommen, weil diese Sauerstoffblasen nicht im Wasser sind, oder? Wahrscheinlich.
Das verscheucht auf jeden Fall die Tiere unter Wasser ziemlich doll. Wenn man atmet, das sind laute Geräusche. Und wenn man nicht atmet, dann ist es schon so, dass man sie natürlich erstmal aufschreckt, wenn man da runterkommt. Man ist ja ein großer Körper, der da erstmal auch beängstigend wirkt. Aber dann, wenn man sich hinsetzt und eine Weile wartet, dann normalisiert sich das so langsam. Und auf einmal schwimmen die alle so um einen herum. Ne, da kommt dann auch schon mal so ein Napoleon-Fisch, der 2 Meter lang ist.
Das ist riesig, ne?
Ein riesiges Tier, dann so 30 Zentimeter vor der Maske entlang geschwommen. Mhm. Ja.
Also das war Ihr Erweckungserlebnis, kann man sagen, ohne Sauerstoffflasche zu tauchen. Dann haben Sie angefangen zu üben, Luft anhalten, zu trainieren. Wie trainiert man das? Einfach immer wieder machen oder gibt es da irgendwelche?
Im Prinzip gab es erstmal, als ich angefangen habe, keine Trainingshandbücher, was man da jetzt machen muss. Also ging es schon erstmal darum, möglichst lange zu probieren, anzuhalten und dann sich natürlich dementsprechend auch vorzubereiten, über die Atmung runterzufahren. Da gab es dann immer mal verschiedene Tipps von Trainingspartnern oder Coaches, dann auch später von der Nationalmannschaft. Da hat man sich das so ein bisschen zusammengesucht und dann eine Atemvorbereitung genutzt, wo man dachte, das funktioniert. Und dann letzten Endes ging es los und man ist da ruhig geblieben. Natürlich zählen dann noch andere Sachen dazu. Ne? Wir haben auch Tieftauchen und Streckentauchen gemacht. Da geht es dann viel um Technik. Ausdauertraining ist natürlich ein Faktor, der dann auch dabei hilft, weil durch Ausdauertraining erhöhst du ja die Anzahl der roten Blutkörperchen, kannst mehr Sauerstoff binden. Mhm. Also da kommen noch mehr Komponenten dazu. Aber für mich war die Königsdisziplin, also das Wichtigste, was man da lernen konnte, war erstens die Vorbereitung, die 5 Minuten, die man vorm Abtauchen dann hat. Was mache ich in dieser Zeit? Und dann, wie gehe ich damit um, wenn dann der Druck beim Tauchgang groß wird? Wie kann ich es schaffen, da entspannt zu bleiben, auch wenn der Reiz doch sehr, sehr stark ist und möchte, dass ich atme?
Ja. Zwischen 2004 und 2012 haben Sie insgesamt 22 Weltrekorde aufgestellt. Konnten Sie da auch leben vom Apnoe-Tauchen in dieser Zeit tatsächlich durch Sponsoren oder so? Geht das?
Also mein Studium lag auf Eis.
Ah, Sie haben Lehramt studiert, ne?
Genau, sagen wir es mal so. Ich bin dann gut rumgekommen. Einfach die Tatsache, dass ich ja wirklich Weltspitze war, hat dazu geführt, dass ich aus allen Ecken der Welt Einladungen hatte in Fernsehsendungen, die mich dann auch bezahlt haben. Dann hatte ich Sponsoren und konnte dann auch einen Wettkampf gewinnen, der hochdotiert war. Also ich konnte davon ganz gut leben, ein paar Jahre. Aber mir wurde dann auch relativ schnell bewusst, das geht auch nicht ewig weiter und irgendwann wirst du überholt und dann stehst du da. Deswegen habe ich dann das Studium abgeschlossen.
Und waren dann ja auch ein paar Jahre Lehrer, ne?
Genau.
Ja. Sie hätten doch eigentlich aber auch einfach sagen können, okay, ich kann wahnsinnig lange die Luft anhalten. Ich fahre ab und zu mal in Urlaub und dann tauche ich runter und streichle einen Rochen. Aber Sie haben einfach diesen Wettkampfgeist in sich, oder? Das war für Sie keine Option, das einfach so als Hobby zu machen.
Ja, also im Prinzip bin ich wirklich da meiner Leidenschaft nachgekommen. Ich hatte das ja, es waren ja diese 2 Pfade. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Einmal dieser Ehrgeiz und die Faszination auch an der mentalen Stärke und dann auch die Kombination mit der Unterwasserwelt. Und das war schon ein starker Antrieb. Und ja, das ist letzten Endes dann so gewesen. Nachdem ich dann immer länger die Luft angehalten hatte, war ich dann eben irgendwann auf Wettkämpfen. Meine Tauchgruppe, die ich dann gefunden hatte, hat mich da einfach mit hingenommen. Und dann lief das so gut. Zu der Zeit musste ich auch aufhören, Fußball zu spielen, weil mein Knie war kaputt. Und ich hatte im Prinzip keinen anderen Sport und habe mich da voll reingestürzt. Und es hat einfach extrem gut gepasst.
Ja, Sie waren ja auf der ganzen Welt unterwegs und in ganz vielen Fernsehshows. Und da ging es ja auch immer um Abliefern, um Leistung. Gab es da auch mal einen Moment, wo Ihnen das zu viel wurde?
Ich muss sagen, die letzte Zeit, wo ich dann einen Weltrekord nach dem anderen ja letzten Endes aufgestellt habe, war dann schon ein bisschen viel. Also das hat überhand genommen, dass ich Termine hatte, dass ich mich dann um Sponsoren gekümmert habe und täglich im Wasser war. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, wie groß ist deine Leidenschaft eigentlich noch? Weil letzten Endes bist du ja bei diesen Fernsehshows auch nicht im offenen Meer und erkundest da die Unterwasserwelt, sondern du sitzt halt in einem Wasserbecken im Studio und das ist mal ganz lustig. Mhm. Aber beim 5., 6., 10. Mal ist es dann irgendwann ja auch Routine und eigentlich eher ein Termin und das wurde mir dann ein bisschen viel.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt nehmen Sie uns doch mal kurz mit in diese Tiefen, weil die wenigsten Menschen dürfen das ja erleben. Ich habe vor 100.000 Jahren mal einen Tauchkurs gemacht, aber hatte dann zu viel Angst, irgendwie hat's wieder gelassen. Aber ich durfte so ein bisschen reinschmecken in diese Unterwasserwelt und das ist natürlich schon wirklich faszinierend. Was waren denn so Ihre schönsten Erlebnisse?
Ja, also viele der schönen Momente habe ich im wunderschönen Korfu verbringen dürfen. Da habe ich einmal im Jahr einen Tauchretreat gegeben sozusagen. Da ging es wirklich eine Woche auch um diese Atemtechniken. Wie reguliere ich mich unter Druck? Und da haben wir uns eben die Tauchplätze angeschaut. Und ja, da sind einfach ganz viele Grotten und Höhlen. Ja, das heißt, da tauchst du im Prinzip 2 Meter tief vor so einem großen Felsen. Da siehst du eine kleine Öffnung nur von außen. Ganz unscheinbar. Und wenn man da aber ein bisschen runtertaucht und reintaucht, öffnet sich auf einmal ein Riesensaal. Ja, oben in der Decke gibt es ein Loch, wo die Sonne durchscheint. Wow. Und die Sonnenstrahlen, die scheinen dann wirklich so laserstrahlartig in das türkise Wasser rein. Mhm. Im Gegenlicht sieht das aus, ja, wie Diamanten, die da schimmern. Und ja, es ist wunderschön und da habe ich viele Momente, wo ich dann schwebefrei einfach diese wunderschöne Umgebung genieße. Und es ist ja auch ja so eine Art Abenteuer, in so eine Höhle hineinzutauchen. Ja. Das ist so das eine und dann mit Tieren und Lebewesen zusammen. Ne? Ich habe zum Beispiel im Roten Meer mal bei einem Rekordversuch ein paar Delfine gesehen im Wasser. Mhm. Und die ganze Mannschaft hat das gesehen, ne? Und dann wollten alle gerne mit diesen Delfinen schwimmen, ne? Und dann sind alle reingesprungen und haben versucht, die Tiere zu erreichen, aber du kannst denen ja nicht hinterher schwimmen. Deswegen dachte ich, ich tauche einfach mal ab auf 15 Meter und gucke, ob die zu mir kommen. Und das habe ich dann gemacht. Also einmal tief Luft geholt, runtergetaucht auf 15 Meter etwa. Da kann man dann schweben, ne? Dann sinkt man nicht und man taucht auch nicht auf automatisch, sondern da ist man dann wirklich genau auf dieser Tiefe. Und da habe ich mich einfach mal eine Weile ja so aufgehalten und da kamen tatsächlich dann 5 Tiere an, die sich um mich herum begeben haben. Ich war dann in der Mitte in so einem Kreis von Delfinen, die haben mich wirklich begutachtet und ich habe mich dann so umgedreht. Das war erstmal auch ein bisschen mulmig, aber letzten Endes dann einfach einer der schönsten Momente meines Lebens, weil ich wurde da richtig irgendwie, ja, ich war dann Teil dieser kleinen,
aufgenommen.
Ja, dieser kleinen Familie und das, so fühlte sich das zumindest an.
Wow.
War wunderschön, ja.
Das ist aber echt ein schöner Moment. Und die sind dann zu Ihnen auch gekommen, weil Sie eben keine Sauerstoffflasche dabei hatten wahrscheinlich, ne?
Ja, das ist ja, die scannen ja das Wasser mit Ultraschall und dann ist das ja was Außergewöhnliches. Das kennen Sie nicht so, dass da ein großes Lebewesen einfach rumhängt.
Ja, ja.
Das mussten Sie sich
so,
erstmal anschauen.
So lässig am Meeresgrund oder mittendrin.
Ja.
Am Anfang Ihres Buches Deine Atmung ändert alles, da beschreiben Sie eine ziemlich beängstigende Erfahrung. Also als ich das gelesen habe, da hat es mir direkt die Luft abgeschnürt. Die haben Sie bei einem Tieftauch-Rekordversuch in Ägypten gemacht, ne? Vielleicht erzählen Sie noch mal kurz, was ist denn da passiert?
Bei diesem Projekt ging es darum, einen deutschen Rekord im Tieftauchen mit Gewichtsschlitten aufzustellen. Das heißt, einmal tief Luft holen, ein Gerät zieht dich in die Tiefe, 122 Meter war das Ziel und dann bedient man einen Hebesack, der sich dann mit Luft füllt und mich wieder nach oben bringt.
Ja.
Und genau, das waren ganz schwere Bedingungen an dem Tag, monatelang vorbereitet. Es ging wirklich um diesen einen Moment jetzt, da kam es drauf an. Und dann ist unten bei dem Betätigen des Mechanismus ist der Schlitten stecken geblieben und wollte mich nicht mehr nach oben bringen. Und das war natürlich äußerst kritisch und damit musste ich dann umgehen. Ich konnte nichts sehen, weil meine Schwimmbrille mit Wasser gefüllt war und musste mir dann erstmal in aller Ruhe überlegen, was ich dann jetzt mache in dieser Situation.
Sind Sie da ruhig geblieben?
Ja, ich bin tatsächlich sehr ruhig geblieben. Was häufig gefragt wird, hast du denn überhaupt keine Angst gehabt? Ich habe schon einen kurzen Moment so ein mulmiges Gefühl gehabt, aber letzten Endes ist es so, als Apnoe-Taucher hast du schon häufiger auch mal Situationen, wo nicht alles glatt läuft. Ne? Du bist irgendwie, kommst du vom Seil weg oder du tauchst irgendwo gegen. Und ich hatte schon tausende Tauchgänge gemacht. Das heißt, man trainiert schon auch, mit solchen Situationen umzugehen und dann nicht in Panik zu verfallen, sondern es gibt ja niemanden, der für dich das Problem lösen kann, sondern wirklich nur in Dimensionen zu denken, die dich weiterbringen. Also was kann ich tun, um jetzt aus dieser Situation herauszukommen? Wenn ich in dem Moment an die negativen Konsequenzen denke, dann fängt mein Herz noch schneller an zu schlagen, Sauerstoffverbrauch schießt in die Höhe, ich werde unruhig und damit ja verringere ich meine Chance. Ungemein.
Das heißt, man kommt da, da gibt es keinen Auftrieb dann, wenn man in so einer Tiefe ist, keinen natürlichen Auftrieb.
Genau, da ist tatsächlich ist es so, dass wenn du die Luft anhältst und abtauchst, ab etwa 15 Meter fängst du dann an zu sinken.
Okay. Mhm. Und sie haben auch nicht irgendwie sowas wie eine Notsauerstoffreserve am Gürtel hängen oder sowas. Das gibt es nicht.
Nee, das gibt es leider nicht. Da unter Wasser kann man dann nicht atmen. Mhm. Es gab einen Sicherungstaucher, der mir helfen konnte, da irgendwie das Problem zu lösen. Dazu kam es dann nicht. Letzten Endes war es dann so, die Strömung hatte dazu geführt, dass das Tauchseil einfach schief war und der Schlitten festhing. Mhm. Und das habe ich mir dann überlegt, was hier eigentlich gerade passiert, warum der nicht nach oben geht und das eventuell ein bisschen rütteln am Schlitten und den loszueisen, das Problem lösen konnte. Und das hat dann auch funktioniert. Ich war dann 45 Sekunden da unten und insgesamt war es etwas länger als gedacht. Aber letzten Endes war dann diese Vorbereitung, und das ist ja auch das, worüber ich im Buch schreibe, ausschlaggebend dafür, dass ich gelassen war, dass ich reguliert war, dass ich genug Sauerstoff da hatte und den dann eben auch langsam verbraucht habe in diesem Moment. Das heißt, das ist ja die Kernkompetenz, von der ich gesprochen habe. Wie schaffe ich das, in solchen Drucksituationen gelassen zu bleiben, mich zu regulieren, um gute Entscheidungen zu treffen? Und das ist dann auch die Brücke zu anderen Menschen, die jetzt nicht unbedingt denken, ja, das mache ich jetzt auch nächste Woche, mal Luft anhalten und 100 Meter tief tauchen. Aber jeder kennt ja Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, wo alles zählt und wo diese Techniken dann eben auch helfen, sich zu regulieren, die Wahrnehmung flexibel zu halten. Das heißt, wenn ich gelassen bleibe, dann bin ich ja kreativer und flexibler im Denken und das hilft mir, gute Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es halt diverse Tools, die da helfen. Und das ist ja letzten Endes dann mein Job heute.
Das vermitteln Sie ja auch Managern und auch anderen Menschen. Sie arbeiten mit sehr großen Firmen zusammen, sind da Speaker und Coach und helfen Menschen, da ein bisschen resilienter zu werden. Was sagt denn eigentlich Ihre Partnerin, wenn Sie solche Mätzchen machen, so tief zu tauchen? Sie sind ja verheiratet, glaube ich, ne?
Ich bin noch verheiratet, habe seit 3 Jahren eine neue Partnerin.
Aber jedenfalls gibt es eine Frau in Ihrem Leben und es gab eine Frau in Ihrem Leben.
Ja, letzten Endes habe ich immer viel Unterstützung erfahren aus meiner Umgebung, weil alle auch wissen, dass ich jetzt kein Mensch bin, der ohne zu denken irgendwelche Risiken eingeht, sondern ich habe mir das schon wohl überlegt und halte es auch für einen sehr sicheren Sport, wenn man es richtig macht. An der Stelle vielleicht nochmal die Info an die Hörer, wer sich jetzt inspiriert fühlt und gerne abtauchen möchte und das mal probieren möchte, bitte niemals alleine tauchen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, denn wenn man falsch atmet, dann kann es auch mal sein, dass man beim Einatmen schon bewusstlos wird. Und wenn du dann allein unterwegs bist, ist natürlich das Risiko groß, dass auch was passiert. Mhm. Ja, deswegen bitte diese Regel immer einhalten. Aber wenn du es richtig machst, dann ist es zum einen ein sicherer Sport und zum anderen auch ein Sport, der durchaus sehr gesund ist, weil wir durch die ganzen Auswirkungen der Atmung, aber auch des mentalen Adaptierens während des Tauchgangs ganz, ganz viele nützliche Anpassungen im Körper und in der mentalen Kapazität haben.
Und Familie ist einverstanden, das ist ja auch nicht unwichtig. Ne?
Ja, genau.
Wenn ich Sie schon mal da habe, vielleicht machen wir jetzt einfach mal so eine kleine Atemübung zusammen, weil ich finde diese Verbindung von Atmen und positiven Gedanken finde ich total spannend. Können Sie jetzt mal so eine kurze Atemübung anleiten für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht gerade im Auto unterwegs sind, weil ich glaube, man muss die Augen schließen, oder?
Wenn es ganz kurz sein soll, geht es sogar ohne Augen schließen, aber das hilft immer, wenn es denn dann geht. Ja?
Okay, also, wir atmen jetzt mal mit.
Genau, erstmal ist wichtig, dass man sich so ein bisschen gerade hinsetzt, Schultern zurück, dass man Platz hat zum Atmen. Und dann, genau, dann atmen wir einmal ganz tief ein, so tief es geht.
Durch die Nase.
Durch die Nase. Noch ein bisschen mehr, so tief es geht. Dann ausatmen. Und wenn ganz ausgeatmet ist, eine Weile die Luft anhalten. Ganz kurz, 2, 3, 4 Sekunden und wieder einatmen. Nochmal ganz tief und ausatmen. Und jetzt jetzt am Ende nochmal die Luft anhalten und sich mal ein positives Bild vor Augen führen. Eine Situation, wo man so richtig glücklich war.
Bienenstich.
Familie. Genau. Und nochmal wieder einatmen. Und ausatmen. Und das ist letzten Endes schon so die Knopfdruckmethode, ja, die ich empfehle, um wirklich schnell sich runter zu regulieren. Das hilft wirklich in Situationen von hohem Druck. Kann man auch vorher machen und ist letzten Endes eine der schnellsten Methoden, um Stress abzubauen.
Man fühlt sich gut. Also ich fühle mich jetzt gut. Es hat mir gut getan. Schön. Und man soll es vielleicht auch üben, wenn man nicht unbedingt in einer akuten Stresssituation ist oder zwischendrin auch mal so einfach so, oder? Das ist wahrscheinlich auch hilfreich.
Das gibt es auch in einer längeren Form. Das war jetzt wirklich das, ich habe da gerade eine Situation, ich möchte schnell irgendwie dafür sorgen, mich zu regulieren und wieder klarzukommen. Aber letzten Endes kann man das auch trainieren. Wenn man das täglich 5 bis 6 Minuten mal macht, dann wird man immer schneller darin, immer besser darin, auch diese Bilder hervorzurufen. Man bekommt ein Gefühl für diese Regulierung. Kann man alles auch messen und abbilden. Es gibt Biofeedback-Geräte, die dann zeigen, dass dein Nervensystem extrem gut reguliert ist in dieser Verfassung. Und das empfehle ich auch jedem. Das ist auch Teil meines Buches. Diese Minuten vor meinem Tauchgang, da habe ich mir eine Atemroutine angeeignet, entwickelt, die mich optimal in diesen Zustand bringt, wo ich reguliert bin, ausgeglichen, gut mit Stress umgehen kann, aber auch diese positive Energie aufnehme. Ja. Das kann man als Anleitung auch von mir bekommen, kann man mich gerne zu anschreiben. Ja. Ich erlebe es halt immer wieder, dass meine Coaches, die dann angeleitet werden von mir, hinterher komplett überrascht sind, was das mit ihnen macht. Das Herz wird leicht und warm, man fühlt sich einfach weiter und das ist das, diese Weite, diese Leichtigkeit, wo ich dann eben auch kognitiv flexibel bin und gute Entscheidungen treffe. Und das ist das, was man trainieren kann.
Ja. Jetzt müssen wir noch mal über den Schlaf reden, weil das hat mich ja schon schwer beeindruckt. Sie sagen, dass Sie mit einem langen Atemzug einschlafen können. Wie schafft man das denn? Weil ich glaube, das kennen ja viele, erstens nicht einschlafen können oder natürlich der Klassiker, zwischen 3 und 4 aufzuwachen. Und dann geht das Affenhirn los und die Gedanken kreiseln und so weiter. Also wie kann ich durch Atmen in den Schlaf finden?
Also im Prinzip ist das ja eine Entspannung. Das heißt, die Technik, die ich eben genannt habe, dieses Volleinatmen, das öffnet die Alveolen, verbessert den Gasaustausch und wir entspannen uns dadurch. Auch der Vagusnerv spielt da eine Rolle, der wird aktiviert. Das heißt, das Nervensystem wird dadurch reguliert durch diese Technik. Und dann, wenn wir das verbinden mit diesem Ausatmen und dann eine Weile in der Ausatmung bleiben, wird auch nochmal das Herz langsamer. Das ist Physiologie, das heißt, unser Körper reagiert darauf, wie wir atmen. Herzschlag und Atmung sind gekoppelt. Wenn wir ausatmen, wird das Herz langsamer. Wenn wir einatmen, wird es wieder schneller. Das heißt, diese Kombination dieser beiden Techniken beruhigt mich ungemein. Und wenn ich dann noch eine positive Emotion dazu nehme, dazu komme ich aber meistens gar nicht, dann bin ich tief entspannt. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich schlafe meist nach 1-2 Atemzügen schlafe ich ein. Das funktioniert super, aber ich kenne es auch, dass man nachts dann mal aufwacht und dann ist man ja schon, hat man schon ganz viel verarbeitet, ist einigermaßen ausgeruht. Wenn dann die Gedanken kommen, oh, heute muss ich noch XYZ, habe einfach unheimlich viel auf dem Zettel, ist das auch nicht ganz leicht. Und da darf man sich auch mal einer Technik bedienen, die wieder Ablenkung heißt, also Emotionen regulieren durch den Fokus auf etwas anderes. Ich empfehle da auch notfalls, wenn man das nicht schafft, über die Atmung wieder zurückzukommen, einfach mal ganz entspannt, voller Freude, sein Buch wieder zur Hand nehmen und ein bisschen lesen, 10, 15 Minuten. Das funktioniert meistens besser, als wenn man mit sich selber in den Kampf geht und sagt, ey, du musst doch jetzt einschlafen, du brauchst morgen, musst du entspannt sein. Jetzt klappt das schon wieder nicht, weil dieser Ärger führt dazu, dass es immer schwieriger
wird. Man findet sich da so wahnsinnig doof, ne? Dass man da so rumliegt und weiß, um 6.30 Uhr klingelt der Wecker und das erhöht den Stress dann noch mehr.
Ja, dann lieber 5 Minuten versuchen und wenn das dann nicht geht, dann umsichtig oder nachsichtig mit sich selbst zu sein und einfach mal ganz entspannt, akzeptierend irgendwie was anderes.
Aber schön, dass Sie das auch kennen, dass Sie nachts mal wach werden.
Ja, der Körper stellt sich irgendwann um, das passiert uns allen. Gerade Frauen haben dann ja auch die Phase, wo dann die 10 Jahre vor der Menopause, da werden dann die Östrogen und Progesteron schwanken unheimlich stark und da ist es einfach unheimlich schwierig, in den Schlaf zu finden. Und bei Männern ist es auch so, wir fangen dann auch irgendwann an, da musst du halt mal einmal in der Nacht aufstehen und da zurückzufinden. Das haben viele, das ist ganz normal. Und ich finde, es geht auch nie darum, man kann ja nicht irgendwie 20 Jahre zurückdrehen, sondern ich muss gucken, was kann ich aus der Situation machen. Und Akzeptanz ist da ein ganz, ganz starkes Mittel.
Das stimmt, ja. Jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, wie wir uns ruhiger atmen, wie wir unser Nervensystem beruhigen, mit Stress umgehen lernen und so weiter. Kann ich mich denn auch energetisch atmen? Also wenn ich jetzt so ein bisschen dröge in der Ecke hänge und eigentlich, oh, ich muss noch so viel machen, aber ich bin so schlapp, gibt es da auch eine Atemtechnik?
Ja, also im Prinzip ist es ja so, man muss verstehen, dass unsere Atmung direkt unser Nervensystem beeinflusst. Das heißt, wenn wir ausatmen und das Herz wird langsamer, ja, also langsam und tief atmen, verlangsamt den Herzschlag und schnell und flach atmen, macht ihn wieder schneller und aktiviert uns.
Das heißt, wir hecheln.
Genau, man kann es auch Hyperventilieren nennen. Das heißt, wenn wir stark und kräftig und schnell atmen, dann aktivieren wir uns. Ne? Da kann man auf unterschiedlichste Art und Weise das nutzen. Man kann auch dazu sich noch bewegen und den Blutfluss in Gang kriegen. Da gibt es unterschiedlichste Techniken. In der Regel geht es heute ja darum, sich runterzufahren. Ja, aber ein bisschen Stress darf man auch nicht vergessen, ist auch aktivieren, motivieren. Ne? Also das heißt, wenn man da im Loch ist oder noch so ein bisschen schläfrig, dann kann das auch mal helfen.
Ja. In Ihrem Lebenslauf haben wir vorhin gehört, der wichtigste Rat geht an meine Kinder, immer auf das Herz hören. Die sind jetzt 7 und 10 Jahre alt. Wie vermitteln Sie ihnen das? Also was ist Ihnen da wichtig?
Mir ist wichtig, dass sie das selber verstehen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Bilder nach außen zu transportieren oder irgendjemandem etwas recht zu machen, schon mal gar nicht mir. Ich bin ja auch kein perfekter Mensch, ich habe bestimmte Erwartungen, ich will, dass es meinen Kindern gut geht und ja, habe dann eben auch so meine Vorschriften und sage dann, pass auf, leg mal das Handy weg, und mir ist ja extrem wichtig, dass es ihnen gut geht, und das muss ich dann leider auch transportieren, das kann ich nicht komplett abschalten. Ja, das heißt, auch das soll jetzt keine Auswirkungen auf ihr Leben haben. Letzten Endes kommt das ganz tief von innen, so ähnlich wie mein Werdegang, wo ich auf mein Herz gehört habe, dass ich diesen Sport machen will. Das hat ja letzten Endes dazu geführt, dass ich extrem glücklich geworden bin mit meinem Leben. Und das ist nicht immer leicht. Ne? Wenn man so eine Stimme hat, die so eine Leidenschaft irgendwie dir zeigt, dann gibt es ja auch immer 1000 Stimmen dagegen. Ne? In meinem Fall, wer würde mir denn Recht geben, wenn ich sage, ich will jetzt professioneller Apnoe-Taucher werden? Also meine Eltern, die haben da jetzt nicht unbedingt gesagt, ja, coole Idee, mach das mal.
Das wird eine Bombenkarriere, Junge.
Ja, genau, mega. Das war dann natürlich, mach mal einen ordentlichen Job und hier, dann mach mal dein Studium und so weiter. Also die waren auch total entspannt. Das ist mir wichtig, dass man lernt, auf diese Stimme zu hören, diese leise Stimme, und nicht durch äußere Stimmen oder auch die eigene Vernunft sich davon abzubringen. Weil dieser Weg, wenn man sein Herz wirklich versteht und es ernst nimmt, der wird immer funktionieren, auch wenn er noch so unwahrscheinlich erscheint.
Ich glaube, wir haben heute ein paar Menschen dazu gebracht, in Zukunft etwas bewusster zu atmen. Ich habe jedenfalls sehr, sehr viel gelernt. Zum Schluss gibt es eine Frage, die jeder Gast bekommt. Was würden Sie am 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
Ich finde, du hast das alles ganz, ganz toll gemacht, und mach bitte weiter so und hör weiter auf dein Herz. Lass dich nicht von deinem Weg abbringen.
Schön. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Es war ein schönes Gespräch. Danke.
Vielen Dank.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.